Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so überaus zahlreich hier heute erschienen sind. Der Vortrag war angekündigt als UFOs und die Politik. Und jetzt haben die Briten aber gestern einen weiteren Stapel von britischen ehemals geheimen UFO-Akten freigegeben. Deswegen habe ich das mit eingebaut, aber Sie werden sehen, diese beiden Themen passen wie der Topf zum Deckel, wie die Faust aufs Auge oder wie die Tasse zur Untertasse. UFOs und die Politik. Was weiß die deutsche Bundesregierung? Das ist eine Frage, mit der ich mich natürlich als der Koordinator von Exopolitik Deutschland also schon länger beschäftigt habe. Und es ist gar nicht so einfach, da an Informationen zu gelangen. In anderen Ländern geht man da sehr viel offener mit dem Thema um als hierzulande. Wenn man also hier über UFOs spricht, dann lachen die anderen Leute verschämt, so als hätte man gerade über Pornos geredet oder sowas. Und das hat was damit zu tun, dass es einen großen Mangel an Informationen gibt in der öffentlichen Domäne über die zahlreichen Fakten und wissenschaftlichen Studien und auch physikalische Spuren, alles Mögliche, was es da gibt, wovon wir in den Medien leider nicht so viel erfahren. Aber dafür sind wir ja da, ne? Wir kümmern uns eben darum. Ich habe keine Angst davor, dass jemand verschämt lächelt, wenn ich das Wort UFO in den Mund nehme. Dafür weiß ich einfach zu viel darüber. Und jeder, der diese Recherche mal für sich selbst machen wird, wird feststellen, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, als wir aus den Massenmedien hören. Zunächst aber erst einmal zu den britischen UFO-Akten. Taufrisch gestern erst sind diese Akten freigegeben worden. Wir haben im Team, alleine wäre das überhaupt nicht möglich, mit allen oder mit einigen unserer Exopolitik-Aktivisten diese Akten mal durchgeschaut und die wichtigsten Sachen für Sie rausgesucht. Hier erstmal eine kleine Einführung, ein Fernsehbericht von ITN News.
One of the most intriguing things about UFO files is that the amount of them is just astronomical. Today the MOD is releasing more of its secret documents, including descriptions of a UFO flying over Stamford Bridge and a funny-shaped object hovering above Michael Howard's house. There's also some interesting information about Winston Churchill, and even a document stating that someone saw a flying Toblerone. But how much of it is actually real? Nick Pope, who used to investigate UFOs for the MOD, doesn't think too much of it should be taken seriously.
To be perfectly honest, 95% of the material in these files is quite obviously just people mistaking something ordinary. But a small percentage of cases, perhaps 2 or 3%, are very interesting, are genuinely unexplained, and even those of us at the Ministry of Defence who worked on this issue were puzzled, genuinely saying, well, we don't know what it is.
One of the weirdest stories to come out today is that one man who claimed to have seen a UFO became ill on the same day, developing sickness and a skin condition. There are things, of course, that the MOD won't release to do with UFOs, and according to experts, they consist mainly of all things military.
There are exemptions to the Freedom of Information Act covering things such as defense, national security, intelligence. A lot of conspiracy theorists say, well, this must mean that the real truth about UFOs will be held back. Actually, the material that's been withheld is probably more likely to relate to things like methods and sources of gathering intelligence or the capability, for example, of a military radar system.
Rather amusingly, the files being released today also reveal how intrigued and enthusiastic members of the public can be about the issue of unidentified flying objects.
One of the funny things is that some of these files are entitled Persistent Correspondent. Now, as I know, having worked on these files, that's MOD code for this person is becoming a nuisance.
Yeah. So viel also der ehemalige Mitarbeiter vom britischen Verteidigungsministerium über die neuen veröffentlichten Akten. Und wie Sie sehen, das ist ein Fernsehbericht. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen was im Fernsehen in Deutschland über die neuen Akten gehört, gesehen? Gar nichts. Mir ist auch aufgefallen, bei den früheren Veröffentlichungen von britischen UFO-Akten wurde da also wesentlich mehr und auch genauer darüber berichtet als dieses Mal. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass die Briten im Dezember ihre offizielle UFO-Untersuchungsabteilung beim Verteidigungsministerium dicht gemacht haben. Vielleicht haben sich deswegen einige Journalisten und auch Presseagenturen gesagt, da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Aber die, die darüber berichtet haben, haben das natürlich wieder mit dem üblichen Unterton getan. Hunderte wollen UFOs gesehen haben. Sie sehen hier also dieses Wollen schön immer in der Wahrscheinlichkeit. Die behaupten, sie haben was gesehen. Und es wird wie immer hier jetzt zum Beispiel in der Basler Zeitung liegt der Fokus darauf, irgendjemand will was gesehen haben. Mehr gibt es nicht. Oder hier die Welt Online macht sozusagen alle Einwohner von Großbritannien zu wahnsinnigen Irren, weil Großbritannien jetzt im UFO-Wahn ist und diese Leute verrückte Sachen gesehen haben wollen. Aber das haben wir doch schon immer gewusst von den Briten. Stimmt's, dass die einen an der Klatsche haben? Anders ist es ja auch gar nicht zu erklären. So jedenfalls hier der Tenor in der Welt. Und hier das Foto, was wir unten sehen, übrigens hat nicht das Geringste mit den Akten zu tun. Es handelt sich nach der Bildunterschrift um ein angebliches UFO, das im Sommer 1995 über Seoul gesehen wurde. Ist das nicht die Hauptstadt von Südkorea? Oder hier sehen Sie, beam mich rauf, Toblerone. Das sagt Spiegel Online. Diese Zeitung hat sich ja schon in der Vergangenheit nicht besonders verdient gemacht für die, sag ich mal, für die neutrale Berichterstattung über UFOs. Interessanterweise ist in keinem dieser Artikel davon die Rede, dass da also auch durchaus mehr in den Akten steckt als einfach nur Leute, die was gesehen haben. Es gibt hier zum Beispiel Pilotensichtungen, sehen Sie. Das sind jetzt nicht nur drei, es gibt mehr davon. Ryanair habe ich hier gefunden. Das ist eine Sichtung hier in der Mitte, wo das UFO 20 nautische Meilen, also diese beiden hier, diese und diese gehören zusammen, wo das UFO in ungefähr 20 nautischen Meilen Entfernung neben dem Flugzeug hergeflogen ist und dann auf dem Weg nach unten, also es ist dann irgendwann nach unten gestiegen, sehen Sie hier, descending, und hier steht, it scattered the cloud below. Das heißt, es hat, als es durch die Wolkendecke gestoßen ist, ein Loch in der Wolkendecke hinterlassen. Es hat die Wolken zerstreut, scattered, ja. Das ist im Grunde auch das, was man weiß von dem Vorfall am Flughafen in Chicago. Ende 2007 war das, glaube ich, als ein UFO dort über einem Terminal geschwebt ist. Unglaublich viele Leute haben es gesehen und auch die Medien haben darüber mehr unwillig berichtet. Aber der Forschungsbericht der MUFON hat dann eben auch genau das ergeben. Das UFO ist davon unter der Wolkendecke nach oben geschossen, hat dabei ein Loch in der Wolkendecke hinterlassen. So viel also zu den Parallelen. Aber es stecken also nicht nur Pilotensichtungen dahinter oder überhaupt auch nur Sichtungen, sondern sie haben auch Radarerfassungen. Also auch das gibt es in den britischen UFO-Akten. Leider habe ich in den Massenmedien nichts davon gelesen. Wenn ich unbedarft gewesen wäre über das Thema, hätte diese Information vielleicht mein Bild darüber verändert. Das hier ist ein Fall, wo, das kann ich jetzt hier gerade nicht lesen, wo das war. Es wurde auf dem Radar beobachtet und war ziemlich groß. 100 Meilen, glaube ich, stand hier irgendwo in der Breite und in der Länge 20. Also ein riesengroßes Radarecho. Und sie haben nicht nur das, was ja die UFO-Fälle so interessant macht, ist, wenn die dann Wechselwirkungen machen mit der Umwelt. Also wenn ein UFO tatsächlich nicht nur gesehen wird oder auf dem Radar gesehen wird, sondern wenn es auch wirklich was macht, was man dann nachmessen kann, was also wirklich Effekte hinterlässt. Und tatsächlich gibt es auch solche Fälle hier in den neuen veröffentlichten UFO-Akten, physikalische Wechselwirkungen. Es handelt sich hier um einen Mann, der war im Januar 1997 mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich ein Licht sah. Und dieses Licht kam auf ihn zu, blieb dann über seinem Auto stehen und schoss einen Lichtstrahl nach unten. Und das Auto war von diesem Lichtstrahl umgeben oder war neben dem Auto. Und er blieb also dann völlig schockiert im Auto sitzen, dachte sich dann aber nach 5 Minuten, ja, steige ich vielleicht mal raus, gucke ich mir das mal an. Und er ist dann in diesen Lichtstrahl reingelaufen und also ist eigentlich durch diesen Lichtstrahl durchgelaufen. Das steht hier, hier unten sehen Sie das, die Beschreibung, falls Sie diese Sauklaue lesen können. er sagt, er hatte danach große gesundheitliche Probleme, er fühlte sich übel und er bekam Hautreizungen, Hautstörungen. Auch das ist auch schon aus anderen UFO-Fällen bekannt, dass, dass diese Lichtstrahlen merkwürdige Spuren auf der Haut hinterlassen. In einem Fall gab es sogar richtige Strahlungsverletzungen, also richtig radioaktiv verstrahlt. Die Leute sind dann nach einer Weile gestorben. In dem Fall war es aber nicht so. Ich hoffe, sein Hautausschlag ist wieder besser geworden und er erfreut sich wieder bester Gesundheit. Ein weiteres interessantes Dokument aus diesen Akten ist das Winston Churchill Memo. Es war schon seit längerer Zeit bekannt, dass der ehemalige Premierminister von Großbritannien hier genauestens wissen wollte, was es damit auf sich hat. 1952 hat er hier diese persönliche Note geschrieben an das Verteidigungs- oder an diese Verteidigungsexperten und hat hier geschrieben: What is all this stuff about flying saucers amount to? Also wo führt dieses ganze Zeug über fliegende Untertassen hin? Ist es wirklich echt? Was ist die Wahrheit? Können Sie mir bitte einen Report dazu schicken? Und hier drüben sehen Sie den Bericht, den die Mitarbeiter dem Premierminister dann geschickt haben. Und daraus geht im Grunde hervor, das ist der Stand von 1952 wohlgemerkt, ja, dass also die meisten UFO-Sichtungen auf bekannte astronomische und meteorologische Phänomene zurückgeführt werden konnten oder Falschidentifizierungen von konventionellen Fluggeräten, Ballons, Vögeln und so weiter oder optische Illusionen oder psychologische Störungen oder auch ganz absichtliche Fälschungen. Und hier unter zweitens steht, die Amerikaner haben auch schon ähnliche Untersuchungen durchgeführt, 1948, 1949, und haben sowas Ähnliches daraus geschlussfolgert. Also alles gut, Herr Churchill, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das hier unten sehen Sie übrigens immer die Quelle eingeblendet. Sie können sich das gerne aufschreiben und auch selber mal nachlesen, falls Sie das interessiert. Es ist jetzt doch auch etwas besser zu finden als noch bei den letzten Akten. Dieses Memo zeigt, dass das UFO-Phänomen in Großbritannien zumindest so viel Interesse bei den Politikern verursacht hat, dass die Briten eine ganze UFO-Untersuchungsabteilung beim Verteidigungsministerium diese Sache gewidmet haben. Das ist nicht nur in Großbritannien so gewesen, aber in Großbritannien, das ist das Interessante daran, wurde das geheim gehalten, kam dann erst nach einer Weile raus, dass die Flying Saucer Working Party, so hatten die sich genannt, dort schon eine ganze Weile im Geheimen alle UFO-Sichtungen untersucht haben. Es ist also gar nicht gang und gäbe gewesen in Großbritannien, jahrzehntelang nicht, dass diese Fälle veröffentlicht werden. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt der einzige Fall wäre, wo in Europa hier wichtige UFO-Vorfälle stattgefunden haben, sondern in den 90er Jahren gab es eine UFO-Welle, eine richtige UFO-Welle, jahrelang könnte man sozusagen sagen, über Belgien. Die belgische Luftwaffe hat sogar damals Kampfjets hochgeschickt, um diese UFOs abzufangen, die ja einfach in den Luftraum eingedrungen sind. Der Generalstabschef der belgischen Luftwaffe, Wilfried de Broer, hat darüber auch ausführlich schon Stellung genommen. Und es ist der belgischen Luftwaffe nicht gelungen, auch nur ein einziges dieser Objekte abzufangen. Ich habe Ihnen hier mal einen Fernsehbericht mitgebracht aus dem Jahr 1989-90, aus dem ich Ihnen nur einen Ausschnitt zeigen will. Ich will Ihnen den deswegen zeigen, weil wir heute, wenn wir im Fernsehen über dieses Thema Fernsehberichte sehen, immer diesen sarkastischen, lustigen Unterton haben, so wie, ach, da gibt es wieder Verrückte, die glauben irgendwas. Aber können Sie sich vorstellen, dass RTL mal tatsächlich ganz seriösen Journalismus betrieben hat, sogar bei diesem Thema? Schauen Sie hier mal rein.
Zeugen sagen übereinstimmend, das UFO war dreieckig, hatte Lampen an jeder Ecke und flog ohne jedes Geräusch.
Guten Abend und willkommen zum Explosivmagazin. Jetzt sind Sie anscheinend da. Unbekannte fliegende Objekte machen sich über das Königreich Belgien her. Unsere Nachbarn sind ordentlich in Sorge, denn selbst brave Landgendarme hatten schon ihre unheimliche Begegnung der dritten Art. Anfang November begann der Sputnik-Spuk. In den vergangenen Tagen ging es munter weiter. UFOs als Dauergäste im belgischen Luftraum. Pfeilschnell rasen sie übers Land oder schweben bewegungslos, etwa über einem Fußballplatz, sodass der Schiedsrichter sogar das Match unterbrechen muss. Olaf Kumpfert war im deutsch-belgischen Grenzgebiet auf UFO-Jagd und er kam sehr nachdenklich wieder.
29. November 1989. Die beiden Hauptwachtmeister der belgischen Gendarmerie in Eupen, Nicole und von Montigny, fahren ihre übliche Patrouille. Aber für 17.24 Uhr vermerken sie später im Polizeiprotokoll eine unglaubliche Beobachtung.
Beim näher herankommen an dieser Wiese sahen wir dann, dass diese ausgeleuchtet wurde durch einen Flugkörper, nennen wir es so, ein Flugkörper, der oberhalb der Wiese stand, verstand. Und an diesem Körper waren also drei starke Scheinwerfer unten drunter und in der Mitte so etwas in so eine Kugel, die Lichter aussandte, gelb oder orange. Dann konnten wir ausmachen, dass der die Form dreieckig war. Das stand hier oben.
Ja.
Hier.
Dieser Wiese. 50 Meter dahin.
Ja.
Und dann so eine 150 Meter hoch.
Plötzlich setzt sich das unbekannte Flugobjekt in Bewegung. Die beiden Landgendarme nehmen mit ihrem Transporter die Verfolgung auf.
Da kamen wir zur Hochstraße und hatten das Objekt immer links im Auge. Das bewegte sich ganz langsam. Ich würde sagen, wir fuhren 20, 30 Kilometer stündlich. Wir verfolgten das Objekt weiter. Wir konnten das deutlich sehen durch die hellen, drei hellen Lampen.
Am Eupener See müssen sie ihre Verfolgungsjagd zunächst aufgeben. Doch dann sehen sie ein zweites Objekt und folgen ihm bis 20.39 Uhr. Später halten sie die Beobachtungen ihrer dreistündigen Jagd in einer Zeichnung fest.
Das hier sahen wir. Von unten,
ja.
Die drei Lampen, heller leuchtet,
Dreieck, ja.
Ja, mit dem roten Licht.
Ja.
Und als wir hier standen,
ja.
Drehte das ab. Und da
Sie meinen jetzt das zweite Objekt?
Das zweite, das über dem Wäldchen ja. hervorschoss,
ja.
Und drehte ab Richtung Autobahn.
Ja.
Und dann konnten wir den Aufbau sehen, die Kanzel,
ja.
Mit drei erleuchteten Fenstern.
Familie Fuhrmann ist schon so etwas wie ein UFO-Expertenteam. Niemand hat so viele unbekannte Flugobjekte aus so geringer Distanz gesehen wie Sie. Von Ihrem Wohnzimmer aus können Sie weit über das Eupener Land sehen. Seit November haben Sie mehr als 30 Flugobjekte sehr genau beobachtet. Mit Datum und Uhrzeit wird jede Beobachtung fein säuberlich notiert, das Objekt gezeichnet und die Flugbewegung festgehalten. Neben den bekannten dreieckigen Objekten haben Sie auch schon viereckige Flugkörper gesehen.
Es sind immer zwei Lampen und ja. Eine Lampe. Und da, wo keine Lampe sind, alles ganz kleine Lämpchen. Ganz bunt, in aller Farben. Ja. Ganz bunt.
Und wie sind die denn hier geflogen? Wo haben Sie die hier denn gesehen?
Die stehen oft. Die kommen hier und halten da an. Ja. Über die Straße, Garten da, ne?
Und die stehen richtig in der Luft?
Ja, die stehen eine ganze Zeit eher so weiter. Mhm. Und wenn die weiter, dann geht es wie ein Blitz, gehen die dann fort.
Und wie häufig sehen Sie denn die Objekte hier?
Bald immer, wenn es sehr hell ist, wenn schönes Wetter ist, viele Sterne. Und es sind auch sehr, sehr viele Flugzeuge unterwegs, wenn die da sind.
Können Sie das denn unterscheiden, ob das nun jetzt ein Flugzeug ist oder ob
ja,
das
ja, sehr. Ein Flugzeug hat ein anderes Licht.
Am 7. Dezember besucht ein belgisches RTL-Team die Familie. Gegen 20.30 Uhr machte unser Kamerateam die ersten Fernsehaufnahmen der unbekannten Flugobjekte. Zunächst erkennt man nur zwei Lichter, die geräuschlos näher kommen. In der Vergrößerung wird das flügellose Objekt deutlicher. Dies ist das UFO bei dreifacher Vergrößerung. Dieses Objekt wird am Abend des 7. Dezember auch von der belgischen Militärluftraumüberwachung in Glonz erfasst. Die Militärs empfangen seltsame Signale, die sie erst für Wetterstörungen halten. Doch das kann nicht stimmen. Sicher sind sie sich, es waren keine Flugzeuge. Jetzt stehen sie vor einem Rätsel. Können es Ultraleichtflieger gewesen sein? Sehen Sie die auf Ihren Schirmen?
Am belgischen Himmel sehen wir regelmäßig solche Ultraleichtflieger, aber die können wir eindeutig auf unseren Radarschirmen identifizieren. Es war was anderes.
Könnte es sich dabei vielleicht um einen Zeppelin handeln? Können Sie so etwas identifizieren?
Ganz selbstverständlich. Zeppeline sieht man sehr deutlich. Und dann müssen die ja auch irgendwo landen und starten. Und dabei sind sie sehr deutlich zu beobachten. So etwas zeigten unsere Geräte nicht. Das haben wir nicht registriert.
Ja, soweit also der kleine Ausschnitt aus diesem Fernsehbericht, den man bei YouTube in voller Länge auch anschauen kann, indem man dort Belgien und UFO eingibt und vielleicht noch RTL dazu. Sie haben hier jemanden von der belgischen Luftraumüberwachung gesehen, also vom belgischen Militär. Wie ich vorhin gesagt habe, der belgische Generalstabschef, also der belgischen Luftwaffe, hat auch schon im National Press Club zusammen mit anderen Militärs aus der ganzen Welt die Realität dieses Phänomens bestätigt und hat gesagt, sie waren außerstande zu bestimmen, woher dieses Ding kam. Luftballons waren es jedenfalls nicht. Dieses Ereignis, und es ist ein wichtiges Ereignis, es war nicht nur, dass es mal ein, zwei Nächte gesehen wurde, sondern es ging eigentlich fast ein Jahr oder eineinhalb Jahre sogar, von 1989 bis, ich glaube, Anfang 91 wurden immer wieder diese merkwürdigen Objekte gesehen, auch fotografiert und von Tausenden von Leuten in Belgien gesehen. Das hat zu so einer großen Aufregung geführt damals in Europa, dass sogar das Europäische Parlament sich genötigt gefühlt hat, einen Sonderberichterstatter zu berufen. Sie haben dazu den Physiker Dr. Tullio Regge aus Italien bestimmt, der die Aufgabe bekommen hat, vom Europäischen Parlament bei den einzelnen Mitgliedstaaten nachzufragen, was da über UFOs bekannt ist und eine Strategie zu finden, irgendeine Lösung zu finden. Und er hat in diesem Bericht auch vorgeschlagen, dass eine europäische UFO-Untersuchungsbehörde geschaffen wird, die sich dann mit allen UFO-Fällen aus allen europäischen Mitgliedstaaten beschäftigt. Zur Gründung dieser UFO-Behörde ist es allerdings nie gekommen. Interessant an diesem Bericht ist, dass daraus auch hervorgeht, wie die deutschen Behörden mit diesem Phänomen umgehen. Schauen Sie hier, das ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Bericht. Hier unten steht: Die französische Luftwaffe hat in einem höflichen Schreiben den Berichterstatter gebeten, sich mit der SEPRA in Verbindung zu setzen, die sich mit dem sie seit langem aktiv zusammenarbeitet. Frankreich macht aktiv staatliche UFO-Forschung. Dazu komme ich später noch. Die übrigen Luftstreitkräfte haben entweder nicht geantwortet oder die Aufforderung mit der Begründung abgelehnt, dass diese unter das militärische Geheimnis fielen und auf jeden Fall nicht besonders relevant seien, oder aber, dass das Amt, an das ich mich gewandt hatte, in dieser Sache nicht zuständig sei, Klammer auf, Bundesrepublik Deutschland, Klammer zu, ohne jedoch anzugeben, welche Dienststelle hierfür eigentlich zuständig wäre. Das ist die Situation in Deutschland seit Jahrzehnten, wenn man deutsche Behörden fragt, was ist eigentlich mit den UFOs, wenn es da mal Sichtungen gibt, was ist eigentlich damit, wo wendet man sich da eigentlich hin? Betroffene Leute haben da in Deutschland keine Anlaufstelle, im Gegensatz zu Frankreich. Da werden sogar Formulare auf der Polizeidienststelle angeboten, extra für UFO-Sichtungen. Und in Großbritannien gibt es das auch. Aber in Deutschland nicht. In Deutschland zieht man es weiterhin vor, während also ringsherum alle Länder, nicht alle, aber viele Länder um uns herum offiziell dieses Thema angehen, zieht man es in Deutschland weiterhin vor, diese Leute für verrückt zu erklären. Jedenfalls nicht ernst zu nehmen. Was hat sich sonst noch so getan? Das muss ich Ihnen kurz noch erklären, bevor ich zum Hauptteil komme. 1978, also das war vor der belgischen UFO-Welle, hat mal das Land Grenada, das war ein eigenes Land, Grenada, nicht Granada, eine UNO-Resolution angestrengt, die dann auch im Dezember 1978 verabschiedet worden ist von der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Und in dieser UN-Resolution ging es darum, ich habe hier übrigens die das Original-Jahrbuch gefunden, auch in den britischen UFO-Akten, die gestern freigegeben worden sind. Hier steht die Vollversammlung, lädt interessierte Mitgliedstaaten dazu ein, geeignete Schritte zu unternehmen, um auf nationaler Ebene die wissenschaftliche Forschung und Untersuchung von außerirdischem Leben inklusive unidentifizierten fliegenden Objekten zu koordinieren und zu unternehmen und den Generalsekretär über die Beobachtungen, Forschungsergebnisse und Evaluierung dieser Aktivitäten zu informieren. Und dazu ist es in Deutschland nie gekommen, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und es ist ja eine interessante Frage, warum eigentlich nicht? Ich wette mal, einige von Ihnen hier im Raum haben noch nicht mal gewusst, dass es so eine UNO-Resolution gab, dass das Thema jemals auf der allerhöchsten offiziellen Ebene der Weltpolitik so ernsthaft behandelt worden ist, richtig? Ja. Und daran sehen Sie, dass wir einen großen Informationsmangel haben. Aber fahren wir fort. Ich möchte Ihnen jetzt jemanden vorstellen. Thorsten Wachten. Er ist freier Fotograf und Journalist und wohnt im Emsland in Niedersachsen. Er hat mich im November angerufen und hat mir genau diese Frage gestellt. Warum wurde das eigentlich in Deutschland nie angegangen, offiziell? Da habe ich gesagt, ja, du, keine Ahnung. Ich nehme mal an, es gibt viele Gründe, warum die Politiker sich nicht die Hände damit schmutzig machen wollen. Und da hat er gesagt, ja, aber ich habe demnächst einen Interviewtermin mit einer Bundestagsabgeordneten und der könnte ich doch mal diese Frage stellen. Es ist doch eine ernste Frage. Wieso wird sowas nicht gemacht? Vor allem, da andere NATO-Mitgliedstaaten sowas durchaus unternehmen und das viel ernster nehmen. Und da habe ich ihn also ein bisschen mit Material versorgt. Wir haben da immer, wenn Journalisten anfragen, haben wir so eine Mappe vorbereitet mit Hintergrundinformationen, mit allen wichtigen Daten und Fakten und so. Das habe ich ihm geschickt und ich habe ihn auf andere Sachen aufmerksam gemacht, auf die Aussagen der Militärs beim Disclosure Project und auch im November 2007. Vieles kannte er auch schon. Und er hat dann also tatsächlich einen Interviewtermin gemacht, und zwar mit dieser Dame hier, Gitta Connemann. Sie ist Mitglied des Bundestages, sitzt für die CDU im Reichstag und sie ist eine sehr nette Frau, wurde mir erzählt. Sie sehen hier übrigens im Hintergrund, sehen Sie unser Briefing-Dokument von Exopolitik, was sie da auf dem Schreibtisch liegen hat. Das Foto ist dann beim Interview entstanden. Und Frau Connemann hat eigentlich damit gerechnet, dass sie bei dem Interview über ganz allgemeine Themen Auskunft gibt, so allgemeines aktuelles Zeitgeschehen. Und war dann ehrlich verblüfft, als auf einmal eine ernsthafte Frage zu UFOs kam. Und da konnte sie überhaupt nichts sagen. Und die meisten Politiker reagieren in so einer Situation äußerst abwehrend, machen irgendwie so einen Spaß und verdrücken sich dann. Aber Frau Connemann hat es vorgezogen, ihre Rolle als Politikerin und als Volksvertreterin im Bundestag ernst zu nehmen. Und dafür bin ich sehr dankbar und nicht nur ich, nehme ich mal an. Denn sie hat Herrn Thorsten Wachten gesagt, ich kümmere mich da mal drum, ich mache mich da mal schlau. Ich werde mal beim Wissenschaftlichen Dienst vom Deutschen Bundestag nachfragen, was die eigentlich dazu sagen. Es ist nämlich so, der Bundestag hat eine extra Abteilung mit Wissenschaftlern sitzen, die dann solche Fragen, wenn die schnell erörtert werden müssen, auch klären können und die Bundestagsabgeordneten informieren können. Denn die Bundestagsabgeordneten, wenn die irgendeine Entscheidung treffen, müssen ja ausreichend ordentlich informiert sein. Also dafür gibt es diesen Wissenschaftlichen Dienst und genau dort hat sie angerufen und hat den Wissenschaftlichen Dienst damit beauftragt, ihr eine Ausarbeitung zu machen mit der Frage, inwieweit sich deutsche Behörden mit UFO-Forschung beschäftigt haben und inwieweit und ob überhaupt die UNO-Resolution 33426 in Deutschland umgesetzt worden ist. Und sie hat Wort gehalten. Sie hat wirklich diese Ausarbeitungen beauftragt und sie hat sie uns zukommen lassen. Und sie hat sogar für mich über Thorsten Wachten geeignete Ansprechpartner rausgesucht und dazu komme ich später. Aber hier zeige ich Ihnen erstmal die Ausarbeitung. Schauen Sie, so sieht es aus, wenn der Wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag sich mit Außerirdischen beschäftigt. Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der UNO-Resolution 33426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischen Lebensformen Und es gibt sogar noch eine zweite Ausarbeitung, die Europäische Union und ihr Umgang mit dem Thema unidentifizierte fliegende Objekte. Das sind also, das ist sozusagen die nationale Ebene, das hier ist so die europäische Ebene. Und das habe ich also in die Hände bekommen und da war ich ganz schön baff. Ja. Schauen wir uns doch vielleicht zuerst einmal die zweite wissenschaftliche Ausarbeitung an über die Europäische Union und ihren Umgang mit dem Thema unidentifizierte fliegende Objekte. Ich kann Ihnen diese ganzen Dokumente jetzt hier nicht in der Vollständigkeit vorführen. Ich habe aber hier, falls es jemanden interessiert, die gesamte Ausarbeitung dabei. Hier, das hat über 20 Seiten mit Anschreiben von Frau Konnemann. Und wenn Sie möchten, können Sie da später noch einen Blick auch reinwerfen. Schauen wir doch also mal in die zweite Ausarbeitung rein. Interessant ist, dass es ein Extrakapitel gibt über Frankreich und seinen Umgang mit dem UFO-Phänomen. Da heißt es hier, Frankreich ist der einzige Mitgliedstaat der EU, der UFO-Sichtungen offiziell dokumentiert und die Dokumentationen für die Öffentlichkeit über die nationale Raumfahrtagentur Centre National d'Études Spatiales freigibt. Dort habe ich übrigens am Dienstag zufällig vor der Tür gestanden. Ich war in Paris mit Einkaufstaschen. Auf einmal stehe ich vor dem Centre National d'Études Spatiales, bin auch reingegangen, aber die UFO-Untersuchungsbehörde bei der französischen Raumfahrtagentur befindet sich nicht in Paris an der Rue Pont-Neuf, sondern in Toulouse. Das war ein Stück weiter weg, dann habe ich es dann also gelassen. Ja, interessant ist, schauen Sie mal hier, neben der Datensammlung und Analyse versucht die GEPIN, so heißt das, diese Untersuchungsabteilung für die UFOs bei der CNES, also die Forschungsgruppe, Forschungs- und Informationsgruppe für die Analyse von Luftphänomenen, sage ich jetzt mal. Die GEPIN versucht, die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaften auf Sichtungen von UFOs zu lenken, da sie hinter diesen Phänomenen revolutionäre wissenschaftliche Entdeckungen vermutet. Haben Sie das gehört? Das sagt eine staatliche Untersuchungsorganisation, die sich seit Jahrzehnten mit dem UFO-Phänomen auseinandersetzt. Das klingt schon ein bisschen anders, ja, als Beam mich rauf, Toblerone, oder? Sie sehen auch hier, französische Militärs und Wissenschaftler resümierten den Stand der französischen UFO-Forschung im Rahmen eines am 16. Juli 1999 veröffentlichten Berichtes des Comité d'études approfondies, also des Komitee für vertiefte oder detaillierte Studien, der sogenannte Cometa-Report. Falls Sie davon schon mal gehört haben, der Cometa-Report wurde verfasst von steht auch hier von Mitarbeitern aus dem Umfeld des französischen Verteidigungsministeriums und bei dem Bericht handelt es sich um eine dreijährige Studie, ja, in der die französischen Offiziere die Bedeutung von UFOs für die nationale Sicherheit analysierten und Empfehlungen für den Umgang mit UFOs abgaben. Kleine Frage, wenn das alles Heißluftballons sind und Spinnereien, meinen Sie, dass sich dort national, dass sich hochdekorierte Militärs drei Jahre lang hinsetzen und das analysieren? Ja, das ist nämlich eine Frage, die man den Journalisten, die solchen Käse berichten wie jetzt wieder, durchaus mal stellen sollte. Machen Sie das ruhig, schreiben Sie denen mal einen Leserbrief, fragen Sie die, wie kommen Sie eigentlich dazu, so einen Bullshit zu schreiben, um es mal auf Deutsch zu sagen. Kennen Sie eigentlich die Fakten dazu? Und die Fakten stehen unter anderem in dem Cometa-Report, den möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. So sieht der aus, als Buch rausgegeben, war eigentlich als Studie für die französische Regierung gedacht. Les OVNIs et la Défense, à quoi doit-on se préparer? Auf Deutsch, UFOs und die Verteidigung, auf was müssen wir uns vorbereiten? Und als Schlussfolgerung heißt es in diesem Cometa-Report, das möchte ich hier nur der Vollständigkeit halber, einige kennen es vielleicht von Ihnen schon, hier noch mit anführen, eine einzige Hypothese trägt den Fakten ausreichend Rechnung und beruft sich dabei im Wesentlichen nur auf die Wissenschaft von heute. Es ist jene der Visiteur extraterrestre, der außerirdischen Besucher, steht in dieser Militärstudie. Ja. Die Ziele dieser eventuellen Besucher bleiben unbekannt, aber müssen zum Gegenstand unverzichtbarer Spekulationen und möglicher Zukunftsszenarien gemacht werden. Und die außerirdische Hypothese ist bei weitem die beste wissenschaftliche Hypothese, steht hier drin. sie ist sicherlich nicht kategorisch bewiesen, aber für sie sprechen starke Sachverhalte. Und wenn sie exakt ist, dann gibt es sehr viele Konsequenzen. Ja, das sollte man vielleicht auch mal, wenn Sie mal einen Politiker auf der Straße treffen sollten, sprechen Sie ihn mal drauf an. Was wissen Sie eigentlich über UFOs, wenn Sie darüber lachen? Oder wenn Sie mal mit Journalisten zu tun haben aus den Massenmedien, sprechen Sie die ruhig mal darauf an. Ja, zur UNO-Resolution heißt es, jetzt kommen wir wieder zurück zur wissenschaftlichen Ausarbeitung. Ja? Und das ist auch sehr interessant, was hier also steht. Die Autoren der Studie, also der Ausarbeitung, sagen, zitieren hier erstmal die Studie, ja? Also diese UN-Resolution, was ich Ihnen vorhin auch vorgelesen habe, und schätzen dann den Status dieser Resolution folgendermaßen ein. Dieser Text, diese Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen haben regelmäßig nur empfehlenden Charakter. Sie sind daher rechtlich nicht bindend und verpflichten nicht zu Umsetzungsmaßnahmen. Aha, also Deutschland hat diese Resolution offenbar nicht umgesetzt, weil sie nur empfehlenden Charakter hatte. Machen wir mal weiter. Diese Stellungnahme macht deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland zu keinem Zeitpunkt rechtlich verpflichtet war, Berichte oder Sichtungen von UFOs oder außerirdischen Lebensformen zu dokumentieren oder zu untersuchen und diese Erkenntnisse an die Vereinten Nationen weiterzuleiten. Das würde dann also zumindest erklären, warum das in Deutschland nicht der Fall war. Aber wissen Sie, was ich an diesem Zitat auch so interessant finde? Schauen Sie mal, hier ist so eine 13, ja? Sehen Sie? Die 13, gucken wir doch mal, wo haben die das eigentlich herzitiert? Weil man würde ja eigentlich vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages denken, dass die einen dicken Aktenordner haben, wo groß draufsteht UNO-Resolutionen. Und dann ziehen die dort so eine Schublade raus und kramen drin rum und ziehen dann irgendwann die UNO-Resolution 33426 raus, oder? Und wo haben die das her? Gucken Sie mal hier. 13, Vereinte Nationen General, sowieso www.exopolitics.com. Exopolitics, Vereinte Nationen, General Assembly Decision, sowieso. Also der wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag zitiert von Webseiten von Exopolitik. Da kann ich nur sagen, ja, die haben ihre Arbeit wirklich gründlich gemacht und berufen sich auf echte Autoritäten. Gut, machen wir mal weiter. Wissen Sie, in dieser Ausarbeitung werden auch einige kleine Anfragen von Politikern zitiert, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Unter anderem im Juni 2009 war es Peter Hettlich von den Grünen, der ist inzwischen nicht mehr im Bundestag. Der hat eine kleine Anfrage gestellt und gefragt, wie hoch die Bundesregierung die Wahrscheinlichkeit der Existenz intelligenter außerirdischer Lebensformen einschätzt und für wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit hält, dass Außerirdische mal auf deutschem Territorium landen. Darauf die deutsche Bundesregierung, keine Erkenntnisse liegen vor, die eine zuverlässige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit extraterrestrischen Lebens erlauben würden. Eine Landung Außerirdischer auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland hält die Bundesregierung nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand für ausgeschlossen. So wird man also abgebügelt als Bundestagsabgeordneter, wenn man sich wagt, der Bundesregierung mal solche Fragen zu stellen. Aber jetzt ist es ja so, der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, die sind ja nicht nur da, um Informationen zu sammeln, sondern die geben ja auch eine fachgerechte Einschätzung der Situation. Ja? Also eine informierte Einschätzung und Einordnung dieser Sachverhalte. Und dazu heißt es hier Folgendes, und das hat mich wirklich umgehauen: Die Aussage, dass der Bundesregierung keine Erkenntnisse vorliegen, die eine zuverlässige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens erlauben würden und eine Landung außerirdischer auf dem Territorium der Bundesrepublik nach heutigem Kenntnisstand für ausgeschlossen ist, besagt nichts darüber, ob in der Vergangenheit nicht doch entsprechende Untersuchungen gemacht wurden. Die Tatsache, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich sich mit dieser Fragestellung nach der Existenz von UFOs beschäftigten, und dies nach vorheriger Geheimhaltung in den letzten Jahren sogar via Internet veröffentlicht haben, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Behörden oder Ministerien mit dieser Fragestellung befasst haben bzw. befassen. Und es geht sogar noch weiter. Es ist ja nicht die einzige Stelle, wo sie offen spekulieren, dass ihre eigene Regierung inoffizielle UFO-Forschung betreibt. Sie sagen hier unten noch, hinzu kommt, dass bei der Beschlussfassung der VN-Resolution im Jahr 78 ein sehr ausgeprägtes Ost-West-Konfliktdenken vorherrschte. Zumindest in militärischer Hinsicht könnte nach damaliger Interessenlage durchaus ein Bedürfnis bestanden haben, Berichten oder Erscheinungen von UFOs nachzugehen und sie zu untersuchen. Die tatsächliche oder vermeintliche Entwicklung neuer Fluggeräte, Spionagesatelliten oder ähnliche durch den militärischen Gegner könnte auch in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit genügend Anlass geboten haben, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen. Das macht Sinn, denn wenn Sie überlegen, 1978 waren wir im Kalten Krieg, ja, die einen hatten Angst vor den anderen, die haben sich gegenseitig ausspioniert, wer hat welche Fluggeräte und so weiter. Es ist also eigentlich, wenn man es sich genau überlegt und nachdem man auch weiß, dass die Länder rings um uns herum, dass unser Nachbarland Frankreich das schon seit Jahrzehnten macht, dass die Briten das machen, dass die Südamerikaner das machen, ist es eigentlich ausgeschlossen, logisch betrachtet, dass gerade an der Nahtstelle des Kalten Krieges zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland keine UFO-Forschung stattgefunden haben soll? Hallo? Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich sage, die Bundesrepublik Deutschland macht vielleicht offizielle UFO-Forschung und gibt es nicht zu, inoffizielle, dann klingt das wie eine Verschwörungstheorie. Aber ab heute ist es keine Verschwörungstheorie mehr. Denn es gibt noch andere Leute, Experten, die sich damit auskennen und die dort einen Arbeitsplatz bekommen haben beim Bundestag, die sehen das genauso. Gut, machen wir mal weiter. Wissen Sie, der Peter Hettlich ist nicht der Einzige, der eine Anfrage gestellt hat. Auch Hartfried Wolf hat eine Anfrage gestellt, war damals noch Abgeordneter in der Opposition im Mai 2008. Ja? Jetzt inzwischen ist er also auch an der Regierung mit der FDP und ich glaube, er ist sogar im FDP-Fraktionsvorstand. Der hat natürlich sich diese Frage auch gestellt und auch als kleine Anfrage formuliert. Das war, glaube ich, anlässlich der Freigabe von einem weiteren Stapel von UFO-Akten aus Großbritannien, ja, hat Hartfried Wolf gesagt, wie viele Sichtungen von UFOs und Außerirdischen gab es in Deutschland oder hat die Bundesregierung seit 2000 registriert und beabsichtigt die Bundesregierung, nachdem die Briten und die Franzosen ihre Akten über UFO-Sichtungen auch veröffentlicht haben, jetzt auch mal ihre Akten zu Sichtungen rauszugeben. Ja, ist ja eigentlich wirklich eine berechtigte Frage. Die Antwort der Bundesregierung: liegen keine Erkenntnisse über Sichtungen sogenannter UFOs oder Außerirdischer in Deutschland vor. Demgemäß sind auch keine Akten über UFO-Sichtungen vorhanden, die für eine Veröffentlichung in Betracht kämen. Ja, da haben Sie den zweiten Bundestagsabgeordneten, der sich ernsthaft die Frage gestellt hat, was es damit auf sich hat, und er ist abgebügelt worden. Nun hatte ich hier diesen Stapel in der Hand, wissen Sie? Und da habe ich mir gedacht, schreibe ich doch mal dem Hartfried Wolf und ich frage ihn einfach mal, was er jetzt dazu sagt. Denn damit hätte er jetzt eigentlich mehr Munition in der Hand für eine nächste kleine Anfrage. Allerdings ist es so, er ist jetzt in der Regierung. Das heißt, Regierungsmitglieder stellen keine kleinen Anfragen an die Bundesregierung. Sind ja die Regierung. Ja? Er ist also nicht mehr in der Opposition. Und habe ihm also einen langen Brief geschrieben. Ich habe ihm dieses ganze Ding hier mit beigelegt, die wichtigen Sachen sogar markiert hier mit solchen Dingern. Ich weiß ja, die Bundespolitiker haben nicht viel Zeit, die wollen kurz blättern, wollen dann das Wichtige haben. Ah, hier so, ja, das ist wie bei den Journalisten auch. Da muss man sofort zum Punkt kommen. Und dann habe ich folgende Antwort bekommen. Sehen Sie, das ist die Antwort von Hartfried Wolf. Sehr geehrter Herr Fleischer, vielen Dank für Ihre Zuschrift vom 5. Dezember. Zur Umsetzung der UNO-Resolution. In der Anlage übersende ich Ihnen die Frage von Herrn Wolf sowieso. Die Intention der Frage war es zu erfahren, ob in diesem Bereich unnötig Haushaltsmittel ausgegeben werden. Herr Wolf hat sich darüber hinaus nicht mit dem Thema beschäftigt. Nochmal ganz kurz, habe ich was falsch verstanden? Nochmal ganz kurz zurück zu der Frage. Die Frage, die er doch gestellt hat, hatte doch nichts mit Steuern zu tun, oder? Er hat doch gefragt, wie viele Sichtungen von UFOs hier registriert worden sind und ob die Deutschen ihre Akten jetzt auch mal freigeben wollen. Zeigen Sie mir mal hier irgendwo, sehen Sie hier das Wort Steuer oder Haushaltsmittel? Können Sie hier irgendwas erkennen? Ich finde es nicht. Ja, also Also verscheißern kann ich mich alleine, ja, auf Deutsch gesagt. So. Gut, dann dachte ich mir, also wenn ich jetzt hier auch schon abgebügelt werde vom Hartfried Wolf, dann schreibe ich jetzt mal ans Bundesverteidigungsministerium. Genau das habe ich jetzt auch gemacht. Sehen Sie hier, langer Brief an Dr. Theodor, Karl Theodor zu Guttenberg. Wir haben da wirklich also alles reingepackt. Wissen Sie, ich kann Ihnen versichern, wenn Sie einen Brief an den Verteidigungsminister schreiben und Sie wollen, dass der antwortet, dann gibt man sich damit auch Mühe. Und hier sehen Sie meine Fragen, die ich also auf Grundlage der ganzen Informationen gestellt habe. Besitzt das deutsche Verteidigungsministerium tatsächlich keinerlei Informationen über das UFO-Phänomen? Und wenn dem so ist, warum nicht? Denn wenn andere Nationen, unsere Nachbarländer, das als sicherheitsrelevant betrachten, und zwar als so sicherheitsrelevant, dass die jahrzehntelang eine geheime Untersuchungsbehörde beim Verteidigungsministerium haben in Großbritannien, dann kann man doch wohl davon ausgehen, dass es in Deutschland auch irgendwie von Relevanz wäre, oder? Ja, und da habe ich auch tatsächlich Post zurückbekommen. So sieht die Post aus. Sehr geehrter Herr Fleischer, vielen Dank. Das ist nicht der Herr Guttenberg, der selber geschrieben hat. Der hat einen, den Heinz Josef, ich kann es nicht lesen, Feldmann vorgeschickt, Außenverteidigungsministerium. Und er sagt zur Wahrnehmung der Luftsicherheit des deutschen Territoriums überwacht die Luftwaffe den Luftraum über Deutschland unter anderem mit dem Ziel, unberechtigt eindringende Flugobjekte zu erkennen, zu identifizieren und die möglicherweise damit verbundenen Gefahren zu verhindern. Diese Aufgabe des Schutzes des deutschen Territoriums und der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland leitet sich aus dem Verfassungsauftrag ab, bla bla bla. Und dann steht hier, bei dieser Aufgabe, also seit dem Bestehen der Bundeswehr, kam es dabei allerdings zu keinem Fall, in dem ein zunächst als unidentifiziert eingestuftes Flugobjekt einem extraterrestrischen Ursprung zugeordnet wurde. Entsprechend gibt es im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung keine Aktenhaltung zu dem von Ihnen beschriebenen UFO-Phänomen. Moment, habe ich was über Außerirdische gesagt? Meine Fragen waren doch, habe ich das falsch verstanden? Oder sehen Sie hier irgendwo das Wort Außerirdische? Ich wollte wissen, ob es irgendwelche Informationen über das UFO-Phänomen gibt. Unidentifizierte fliegende Objekte. Man weiß nicht, ob es Außerirdische sind. Kann sein, kann nicht sein. Wissen Sie, es gibt auch merkwürdige meteorologische Phänomene. Es gibt auch andere Theorien, Zeitreisende, was weiß ich. Auf jeden Fall steht hier nichts von Außerirdischen. Und er sagt hier, ja, Außerirdische. Aber auf jeden Fall, ja, auch wenn die Bundeswehr wieder Mittel und Personal hat, sowas zu untersuchen, können Sie sich sicher sein, dass Sie hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gut aufgehoben sind. Ja, wissen Sie, ja, was macht man dann eigentlich, wenn man so für blöd verkauft wird? Was macht man dann? Und wissen Sie, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass, also nachdem ich jetzt diese Sachen hier eine Weile verfolgt habe, es kommt mir wirklich ziemlich unwahrscheinlich vor, dass die Deutschen nicht doch inoffizielle oder dass sie gar keine inoffizielle Forschung haben auf dem Gebiet. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier sehen Sie, sollen denn hierzulande nie irgendwas gewesen sein, wenn UFOs ringsum Deutschland, ist es so, dass stinken die Deutschen und die Außerirdischen fliegen ringsrum oder die UFOs, Entschuldigung, nicht die Außerirdischen, die UFOs, ja, fliegen die ringsrum, machen die einen Bogen um Deutschland, so wie die Bananen um Ostdeutschland. Ja, gibt es denn wirklich gar keine Akten, gibt es keine Vorfälle, die hier jemals registriert worden sind? Und da muss ich entschieden sagen, nein, es gibt einen Vorfall zum Beispiel, der ist tatsächlich in Regierungsakten festgehalten, aber nicht in deutschen Regierungsakten, sondern von der CIA 1952. Ein Dokument, das übrigens unevaluierte Informationen enthält. Ja? Also was hier drin steht, ist die Schilderung eines Sachverhaltes aus einer griechischen Zeitung, der CIA immerhin wichtig genug war, das ans Hauptquartier in einem Bericht zu übertragen. Und hier geht es um einen Herrn Oskar Linke. Der hat mit seiner 11 Jahre alten Tochter in Haselbach, hieß der Ort, glaube ich, an der deutsch-deutschen Grenze. Also das ist noch im Osten, aber ziemlich an der deutsch-deutschen Grenze, ein UFO landen sehen. Haselbach, hier steht's. Hat auch ein Loch im Boden hinterlassen. Ja, sie haben die Wesen gesehen, das ist dann weggeflogen. Sie waren so 13 bis 15 Meter davon weg. Und die beiden sind dann später in den Westen abgehauen. Und dort ist der Oskar Linke dann zur CIA gegangen und hat denen das erzählt. Und so beginnt hier also auch dieser Artikel. Sie können das mal nachgoogeln oder wir werden den Link auch gern veröffentlichen. Hier unten steht die Quelle. Da finden Sie das Dokument von einem ziemlich unglaublichen UFO-Vorfall, der CIA immerhin am Bericht wert war. Also wir wissen, dass es aus über deutschem Territorium Fälle gegeben hat, die Geheimdiensten die Berichterstattung und Aktenvermerke wert gewesen sind. Warum ist es dann dem deutschen Bundesverteidigungsministerium das nicht wert? Das ist die andere Frage. Und was ist eigentlich, das ist die andere Frage, wenn Sie ein UFO sehen, wen rufen Sie denn da an? Da rufen Sie doch die Polizei an, oder? Was ist eigentlich mit der Polizei? Die müssen doch Akten machen. Die können doch nicht sagen, wenn da jetzt einer anruft mit einem UFO-Sichtung oder sowas, die fahren dahin, sehen was oder sehen nichts, aber auf jeden Fall fahren sie dann wieder zurück und schreiben keinen Bericht darüber oder so. Das müssen die doch irgendwie vermerken, oder? Und es ist tatsächlich so, wissen Sie, da gibt es den Pressesprecher vom Landeskriminalamt Niedersachsen, der sagt das klipp und klar, hier in einem Ausschnitt aus einer vorzüglichen Doku, UFOs, sie sind da, bitteschön.
Die Polizei erhält ja unwahrscheinlich viele Meldungen über Lichtereignisse, Himmelsphänomene und da sieht es so aus, dass natürlich jedes Ereignis, was uns gemeldet wird, natürlich genauestens überprüft wird. Das heißt, wir werden uns das Phänomen anschauen, wir werden dort einen Streifenwagen hinsenden und der wird probieren, dieses Phänomen zu ergründen. Hannover wurde Anfang des Jahres als UFO-Hochburg bezeichnet. Wir von der Polizei, wir prüfen das Ereignis und es wird auf jeden Fall auch dort immer ein Vermerk für unsere Akten gefertigt.
Habe ich mich gerade verhört oder was? Hat ja gerade gesagt, es wird auf jeden Fall auch immer ein Vermerk für unsere Akten gefertigt. Ah, und dann hat Deutschland weiß also überhaupt gar nichts über UFO-Sichtungen, hat nichts damit zu tun. Wem wollen die denn das eigentlich erzählen? Also glauben Sie das? Sie haben hier das Landeskriminalamt, die sagen das klipp und klar. Und ich schwöre Ihnen, das ist bei jedem anderen Kriminalamt auch so. Natürlich machen die irgendwelche Akten. Es muss dazu Aufzeichnungen geben. Vielleicht sind die nicht unter dem Stichwort UFO abgespeichert. Und ganz sicher sind sie nicht unter dem Stichwort außerirdische Landung abgespeichert. Denn von Außerirdischen ist ja auch gar nicht die Rede. Es ist die Rede von dem Phänomen der unidentifizierten fliegenden Objekte. Einige dieser Vorfälle haben was mit Insassen und mit Wesen zu tun, andere wiederum nicht. Aber es muss dazu Unterlagen geben. Und die Zeit, in der Deutschland behaupten kann, dass es nichts gibt in den deutschen Aktenstuben und Aktenschränken, was dazu etwas aussagt, ist hiermit vorbei. Das möchte ich mal deutlich sagen. Was können wir also tun? Wir haben seit dem 1. Januar 2006 auch in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz. Früher gab es das Amtsgeheimnis oder Dienstgeheimnis. Das ist jetzt also international nicht mehr so tragbar. Ja, es gilt die transparente Regierungsführung. Bitte, ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam oder auch denen, die jetzt diesen Film jetzt hier sehen im Internet, schreiben Sie doch ruhig mal ans Bundesverteidigungsministerium. Ja, fragen Sie die ruhig mal, haben Sie da wirklich keine Akten? Denn wissen Sie, was wir jetzt brauchen, ist einfach mal ein bisschen Druck aus der Öffentlichkeit. Weil hier geht's nicht nur darum, dass wir offenbar angeschwindelt werden, sondern wir werden auch noch für dumm verkauft. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, ehrlich gesagt. Schreiben Sie auch mal ans Bundesinnenministerium. Das sind die für die Polizei und so weiter zuständig sind, ja? Oder warum auch nicht ans Bundesaußenministerium, ja? Guido Westerwelle wäre als Außenminister ja sicherlich auch für Kontakte mit Lebewesen von anderen Welten verantwortlich. Wir können nur hoffen, dass die Außerirdischen genauso gut Deutsch können wie der Herr Westerwelle. Oder schreiben Sie auch, oder schreiben Sie auch ans Bundeskanzleramt. Alles, was Sie tun müssen, ist eine formlose Anfrage stellen. Sie müssen einfach formlos an die offizielle Adresse von dem jeweiligen Ministerium schreiben und am besten im ersten Satz schreiben, Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Ich schwöre Ihnen, Sie werden dann einen wunderschönen Brief zurückbekommen, als Einschreiben sogar, habe ich es einmal bekommen, und Sie werden dann Informationen bekommen. Aber einen guten Tipp von mir, lassen Sie bloß nicht das Wort außerirdisch oder extraterrestrisch in diesem Brief fallen, sondern schreiben Sie sogar hin, das UFO-Phänomen völlig unabhängig von der außerirdischen Hypothese. Es geht nur um unidentifizierte fliegende Objekte, die den deutschen Luftraum besucht haben. Es geht nur darum. Keine Erklärung dafür. Es geht nur um den Fakt, dass da Objekte sind, die unseren Luftraum verletzen. Ja? Damit die Ihnen nicht zurückschreiben können, wir befassen uns nicht mit Außerirdischen. Schreiben Sie das klipp und klar dazu. Denn es ist Zeit, dass wir uns nicht mehr länger verarschen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wenn Sie Fragen haben, stehe ich dann jetzt zur Verfügung. Ja. Wozu? Ja. Meine persönliche Meinung gründet also auf all den Informationen, die ich da so zusammengesammelt habe und auf der Grundlage der Leute, mit denen ich mich unterhalten habe. Da zählen Verteidigungsminister dazu und Astronauten, Militärs, Flugzeugpiloten, militärische Flugzeugpiloten, Radaroperatoren, Astrophysiker. Wir arbeiten auch eng zusammen mit einer wissenschaftlichen Vereinigung, die heißt MUFON. Das sind Astrophysiker, Geologen, Biologen, alles, was sie wollen. Und wenn, und das ist eben bei allen Leuten so und auch bei mir so, wenn man sich mit den Fakten auseinandersetzt, dann kommt man schnell dahinter, dass das ein reales Phänomen ist. Gucken Sie mal, ich habe hier den letzten Forschungsbericht von MUFON CES in der Hand. Das ist ein ausgezeichnetes Buch, das erscheint nur alle 10, 15 Jahre, weil das so aufwendig ist. Und die haben hier auf den ersten paar Seiten die Objekte, können Sie sich hier angucken, das sind nur die Fälle, die sie seit 1999 gemeldet bekommen haben. Und das sind also seit 1999 206 Stück an der Zahl. Die unterschiedlichsten Objekte, da haben sie also solide, feste Körper, wie hier zum Beispiel so eine Kugel. Ne? Sie haben aber auch so komische Lichtdinger. Sie haben aber auch richtige fliegende Untertassen hier zum Beispiel. Ja. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass es in vielen der Fälle gibt es eben nicht nur einen Zeugen, der was gesehen hat und der dann behauptet, er hat was gesehen, sondern die allermeisten UFO-Sichtungen werden von vielen Leuten gleichzeitig gemacht. Dazu kommt noch, dass die Dinger auf dem Radar festgehalten werden und wenn sie landen, hinterlassen sie Spuren, sogar Strahlungsrückstände, die dann vom Militärgeheimdienst, wie in Großbritannien einmal passiert, dann registriert und aufgeschrieben werden. Da gibt es natürlich auch Dokumente dazu. Ja, und wenn Sie sich das alles angeguckt haben, dann kommen Sie dahinter, dass es real ist und dass die Regierungen offenbar wesentlich mehr darüber wissen, als sie uns sagen möchten. Ja, aber ob das Besucher sind von anderen Planeten oder Zeitreisende oder Dimensionsreisende oder ob das eine übergeordnete Intelligenz ist, mit der wir gar nichts anfangen können, weil die so viel intelligenter ist als wir, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber das muss ich auch nicht wissen. Was für mich zählt, ist, dass es ein reales Phänomen ist. Und wenn es ein reales Phänomen ist, dann müssen wir uns als Menschheit damit auseinandersetzen. Denn überlegen Sie sich das mal, was das für uns bedeutet. Was wir alles dazulernen könnten. Ja. Also ich finde, das ist eine wichtige Sache für die Menschheit. Ja, ja bitte.
Diese Informationen auch jetzt, sei es drum, ob das auf Ihrer Homepage zum Beispiel, also von Exopolitik, irgendwelche Berichte von irgendwelchen Astronauten, wo bezieht man denn sowas her? Also irgendwelche Stellungnahmen?
Von den Astronauten.
Ja, aber wer, sind das direkte Informationen, die niedergeschrieben wurden dann auch? Oder?
Also Sie finden auf exopolitik.org zum Beispiel ein Interview, das ich gemacht habe mit dem NASA-Astronauten Edgar Mitchell. Der war mal auf dem Mond. Ja.
Also die Informationen beziehen Sie direkt von Personen, die
ja. Ich muss dazu sagen, ich war früher mal beim Fernsehen Journalist und man entwickelt, also es ist einfach so, es gibt eine gewisse journalistische Herangehensweise, die man einfach machen muss. Also ich glaube nicht jedem alles. Wie Sie sehen, ich habe hier Originaldokumente vom Bundestag. Ich beziehe mich auf Primärquellen. Ich sage, diese Primärquelle hat das erlebt oder hat das analysiert. Ich sage nicht, der kannte mal jemanden die Hand geschüttelt hat, der mal mit jemandem Eis gegessen hat, dessen Oma mal was gesehen hat. Ja, bitte.
Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem UFO-Phänomen? Wie lange gibt es Exopolitik? Das heißt, wann ist es gegründet worden?
Am 1. Juni 2007 wurde es gegründet und ich beschäftige mich damit, seit ich 16 Jahre alt gewesen bin.
Und haben Sie selber schon mal ein UFO oder ein ungewöhnliches Flugobjekt gesehen?
Ich habe noch nie ein UFO gesehen. Ja. Also wissen Sie, man hört ja, wenn man sich jetzt damit beschäftigt und man trifft ja doch ab und zu mal auch sehr interessante Leute. Ich will das mal so formulieren. Man stellt sich vor, dass möglicherweise von allen deutschen Geheimdiensten oder von ausgewählten deutschen Geheimdiensten ein, zwei Leute jeweils zu einer Versammlung gehen mit anderen Geheimdienstlern, dass die vielleicht vom BND, vielleicht vom Militärischen Abschirmdienst, vielleicht auch vom Bundeskriminalamt und dass die sich dann vielleicht in Frankfurt zusammentreffen und dass die da die interessantesten UFO-Informationen austauschen entweder damit ihre eigenen Geschäfte machen oder die an die Amerikaner weiterleiten. Aber das ist pure Spekulation. Solange ich niemanden von denen habe, kann ich das nicht sagen. Es ist ja geheim. Ja.
Also eine aktive, organisierte Suche schließen Sie aus. Also eine aktive Luftraumüberwachung mit dem Ziel, UFOs rauszuselektieren, eine systematische Überwachung.
Ich schließe gar nichts aus. Überhaupt nicht. Nee. Es kann sehr gut sein, dass es systematisch der Luftraum nach solchen Objekten untersucht wird. Es kann auch wirklich sehr gut sein, muss ich sagen, dass die deutsche Bundesregierung tatsächlich nichts darüber weiß und alles an die Amerikaner weiterleitet. Das kann sehr gut sein, ja.
Welches Ziel verfolgt Exopolitik?
Exopolitik will nicht länger der Frage nachgehen, ob es Außerirdische oder ob es UFOs gibt oder sowas, sondern wie sich die Menschheit dieser Tatsache stellt. Es ist eine Tatsache erstmal, dass es das UFO-Phänomen gibt. Das muss man so sagen. Das ist drei staatliche Untersuchungsbehörden haben also von der Universität von Colorado und auch die Sowjetische Akademie der Wissenschaften und noch andere, die haben solche Fälle untersucht und haben keine konventionelle Erklärung finden können für insgesamt 1187 Fälle. Das heißt, das sind über 1000 Fälle, bei denen ein echtes UFO-Phänomen vorliegt. Ein echtes, unidentifiziertes Objekt, das keiner konventionellen Erklärung zugeführt werden konnte. Naja, und wenn Sie sich die Fälle mal angucken, da haben Sie Sachen dabei wie Landungen, Leute, die dann da irgendwelche Insassen gesehen haben, die ausgestiegen sind. Sie haben Leute da, die ringsrum gehen. Also sie haben alle möglichen Sachen dabei. Und was bedeutet das für die Menschheit? Und das ist das, worüber wir uns bei Exopolitik Gedanken machen. wir finden, dass es nicht mehr, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir das mal ernst nehmen, dass wir mal ernsthaft darüber nachdenken, dass unser winzig kleiner, lächerlich kleiner Planet im Vergleich zum Rest des Universums nicht die Krone der Schöpfung darstellt, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern dass es da noch andere Wesen gibt und wie wir uns dem stellen. Und es gibt jede Menge Sachen, es gibt dazu soziologische Ausarbeitungen, es gibt dazu sogar einen Bericht von der NASA, Brookings Report, wo die der Frage nachgehen, was das für die Menschheit bedeuten würde, wenn wir einer höher entwickelten Spezies ausgesetzt wären. Und da gibt es also aus der menschlichen Geschichte zumindest viele Beispiele, wo dann die weniger entwickelte Kultur von der höher entwickelten Kultur assimiliert wurde. Weg, so. Oder die mussten dann alle, die Frauen mussten dann alle die Frisur der höher entwickelten Kultur tragen, so wie das jetzt bei der Invasion Südamerika war und so, ja. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen, über die wir uns da Gedanken machen müssen. Über die wir uns Gedanken machen müssen, weil wir als Menschheit vor großen Herausforderungen stehen, was Energieversorgung angeht zumindest. Ja? Also weil die Aliens kommen bestimmt nicht mit Erdöl angeflogen, so viel ist klar. Ja? Auch Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, weil wenn wir uns angucken, was hier weltpolitisch passiert, es ist Wahnsinn. Wir bringen uns gegenseitig um. Wir zerstören uns. Wir sind dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das Überleben der Menschheit mal aus dieser Perspektive betrachtet, aus der außerirdischen Perspektive, Außerirdische, der um den Planeten rumfliegt und so. Wenn wir mal versuchen, unseren Planeten als Ganzes zu sehen und von außen zu betrachten, dann könnte das viele Probleme lösen helfen. Das könnte uns erstmal dazu verhelfen, dass wir erkennen, was für einen Wahnsinn wir hier veranstalten, wie wir unsere Natur ausbeuten, wie wir uns gegenseitig ausbeuten und wie das Leben auf diesem Planeten Erde vor allem in den westlichen Industriegesellschaften schon lange nicht mehr so ist, wie es im Universum gedacht ist. Evolution von Bewusstsein, Kooperation, gemeinsames Weiterarbeiten, gemeinsames Lösen von Problemen und sowas. Wo haben Sie denn das hier? Hatten Sie noch eine Frage? Ja?
Also habe ich Sie richtig verstanden, dass Exopolitik das Bewusstsein der Menschen ansprechen möchte?
Ja.
Machen Sie das auch noch auf andere Art und Weise als die Infos?
Ja.
Andere Sachen noch fragen?
Mhm.
Aber was ist Ihr Ziel, wenn Sie Menschen ansprechen wollen? Mit welchem Ziel ist?
Mit dem Ziel, dass die Menschen sich öffnen für die Möglichkeit erstmal, dass wir nicht alleine sind. Und dann ist es so, keiner von uns kann dem anderen sagen, was das Richtige für ihn ist, was er tun soll. Das Einzige, was wir tun können, von dem wir fest überzeugt sind, dass es richtig ist, ist die Fakten vorstellen und die Leute dazu einladen, sich ihre eigene kritische Meinung zu bilden auf Grundlage dieser Fakten. Ja, natürlich haben wir dazu eine Meinung. Ja. Es darf jeder über die Fakten zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Aber wenn dann diese Tür offen ist, wenn die Leute dann feststellen, da ist ja wirklich was dran. Ja. Wissen Sie, was das verändert im Inneren? Also, zuerst mal ist man total geschockt. Also zuerst ist es total geschockt, weil man hat meinetwegen jahrzehntelang in dem Glauben gelebt, dass wir ganz alleine sind auf diesem Planeten. Und dann auf einmal kommt man überhaupt erst mal auf die Idee, darüber nachzudenken, wie es wäre. Und auf die Idee, sich selber auch in diesem Kontext zu sehen und sich zu fragen, wenn es überall im Universum Leben gibt, was ist eigentlich das Ziel von Leben im Universum? Könnte es vielleicht sein, dass sich Bewusstsein weiterentwickelt? Und was tue ich eigentlich, um mein Bewusstsein weiterzuentwickeln? Oder um dadurch auch dem, sage ich mal, alle anderen, die in derselben misslichen Situation ist wie ich, dabei weiterzuhelfen? Aber wir selber sagen da nichts. Ja? Wir sind keine Sekte. Also jeder hat eine eigene innere Stimme und jeder muss lernen, diese eigene innere Stimme zu hören und der zu folgen. So, jetzt ist auch wirklich schon spät, oder? Also ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir können weitere Fragen gerne noch klären und eine wichtige Sache habe ich noch. Nächste Woche hoffe ich, dass wir uns alle hier wiedersehen. Denn am 27. Februar findet hier in der Studio Lounge in Leipzig ein äußerst interessanter Vortrag statt. die Harmonie der Sphären von einem Herrn Warm, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. Wie heißt er mit Vornamen? Hartmut Warm. Er hat sich damit beschäftigt, dass die Himmelskörper in unserem Universum sich keinesfalls so zufällig bewegen, wie wir das vielleicht glauben könnten, sondern dass die ganz, ganz determinierte, wunderschöne, ja, man könnte fast sagen, Kunstwerke bilden, auf ihrem Wege um die Sonne herum, auf dem Weg um die Sterne herum. Das ganze Universum, so hat Herr Warm rausgefunden, ist ein einziges Orchester hochintelligent gesteuerter Prozesse. Und er hat dazu auch wunderschöne Bilder mitgebracht und ich kann Ihnen wirklich nur versprechen, wenn Sie herkommen, Sie werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Nächste Woche am 27. Februar hier in der Studio Lounge. Vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.